Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stunde 1 Labor in Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Markus Wolf und ich bin gar nicht alleine hier, sondern in einer quasi fünfköpfigen Runde. Also drei Köpfe sitzen neben mir, vor mir. Ein Kopf ist aus Hamburg zugeschaltet. Ich sage gleich noch mehr zu der illustren Runde. Es geht hier heute um die Rolle von privatem Kapital, von Mäzeninnen und Mäzenen für die deutsche Wissenschaft. Und wir machen das aus aktuellem Anlass, weil nämlich eines der großen privat geförderten Forschungsinstitute in Hamburg, das Hamburger Institut für Sozialforschung, 2028 den Betrieb einstellt. 1984 gegründet, 44 Jahre nach der Gründung ist also dann Schluss. Jan-Philipp Reemtsma heißt der Mann, dessen Geld das Institut jahrelang gefördert hat. Dazu gehörte er ein oder gehört immer noch ein Archiv. Dazu gehört eine eigene Zeitschrift namens Mittelweg 36. Die war für mich persönlich im Studium sehr wichtig, um mal französische Soziologie überhaupt lesen zu können. Und mit all dem soll also jetzt Schluss sein. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie stark kann man sich eigentlich auf privates Kapital verlassen ein Stück weit? Und gerade wenn es ein eigenes Forschungsinstitut ist auch. Und was können wir vielleicht daraus mitnehmen für die Rolle von reichen Personen in der Wissenschaft? Und ich habe drei Menschen hier, wie gesagt, vor Ort und einen in der Leitung. Dagmar Simon habe ich hier. Sie war von 2008 bis 2016 Leiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und ist jetzt Geschäftsführerin von Eva Consult in Berlin. Sie bewertet also auch beruflich wissenschaftliche Institutionen. Hallo.
Hallo.
Genau, Theresa Coloma-Beck, sie ist Professorin für Soziologie an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und auch Mitglied im Beirat dieses Hamburger Instituts für Sozialforschung. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Wolf.
Und Jürgen Kaube ist hier neben mir, ist einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und hat kürzlich zusammen mit Kollegen auch einen sehr lesenswerten, wie ich finde, Artikel über die Rolle von Mäzenen in Forschungsinstituten geschrieben. Hallo, Herr Kaube.
Ja, guten Tag.
Und Herr Paul, hallo nach Hamburg.
Ja, guten Tag, Jürgen.
Genau, er ist Professor für Soziologie an der Universität Basel und sitzt auch im Beirat des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Und Sie sind gerade auch als Gastforscher genau am besagten Hamburger Institut für Sozialforschung. Und ich würde direkt mal mit Herrn Kaube einsteigen, der ersten Frage. Man macht sich also abhängig von einem Finanzier ein Stück weit und es bricht dann vielleicht die Welt zusammen, wenn das Geld wegzieht. Ist dieses Modell von so einem Mäzen finanzierten Institut, ist es vielleicht ein bisschen überholt, aus der Zeit gefallen?
Finde ich eigentlich nicht. Ich meine, das Institut, Sie haben es gesagt, hat 44 Jahre lang gearbeitet. Wir wissen aus der Organisationssoziologie, dass 40 Jahre ungefähr die Durchschnittslebenszeit überhaupt von Organisationen ist. Und da ist die katholische Kirche reingerechnet. Also das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und so bedauerlich es sein mag, darüber können wir ja reden, dass das Institut jetzt geschlossen wird und aus welchen Gründen. Es hat erstmal fast 45 Jahre lang gearbeitet und das ist ja doch ganz erfreulich und insofern könnte man erstmal, bevor man sich darüber beschwert, sagen, Dankeschön, Herr Reemtsma, das war eine gute Zeit, das war ein Verlag, das war ein Archiv, das war eine Webseite zuletzt. Gibt fast niemanden, der da größere Beschwerden geäußert hat. Also insofern gegenüber vielem, was wir auch staatlich finanziert haben, eine ganz erfreuliche Erscheinung.
Frau Simon, Sie beobachten ja verschiedene Forschungsinstitute, Einrichtungen. Was kann denn aus Ihrer Sicht so ein privates Forschungsinstitut leisten, was vielleicht die öffentliche Hand nicht kann? Und muss man mit so einem Fall dann vielleicht auch rechnen? Also ich meine, staatliche Unis haben ja eine längere Halbwertszeit generell, aber vielleicht sind 40 Jahre dann auch okay und man muss dann eben weiter gucken.
Genau. Also ich möchte zuerst mal sagen, ich finde, wir brauchen genau solche Institute und wir müssen auch wirklich uns fragen, was dieser Fall eigentlich heißt. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, warum es eigentlich so ein Unikat war, ne? Also wir haben ja solche auch in anderen Disziplinen, sage ich mal, sind das nicht so furchtbar viele Beispiele. Und wenn man ein bisschen so das Wissenschaftssystem beobachtet, wir haben ja, muss man auch mal sagen, eine solide, öffentlich finanzierte Forschung über DFG und Stiftungen und andere, aber mit natürlich ganz anderen Implikationen, was einen im Verhältnis dazu, was so ein privates finanziertes Institut machen kann. Aber wir haben ein, glaube ich, grundsätzliches Problem, dass wir sehr in diesen getrennten Welten denken. Dazu kommen wir vielleicht noch später. Wissenschaft hier, Wirtschaft da, Zivilgesellschaft dort. Und möglicherweise sind die Anreize für sozusagen Mäzenaten oder auch Unternehmen dann vielleicht nicht ganz so groß, da wirklich einzusteigen.
Ich gehe mal kurz an Herrn Paul nach Hamburg. Sie sind ja aktuell auch als Gastwissenschaftler vor Ort. Was bietet Ihnen denn dieses Institut, dieses Unikat, was man vielleicht anders nicht bekommen könnte?
Also meine Situation ist eine spezielle, insofern ich dem Institut zwar seit vielen Jahren inhaltlich und auch durch meine Beiratstätigkeit formell organisatorisch verbunden bin, aber ich bin jetzt kein Mitarbeiter einer der aktuell 4 Arbeitsgruppen am Hamburger Institut, sondern als Einzelkämpfer, Einzelschreiber, Einzelforscher gewissermaßen in Klausur nach Hamburg gegangen. Das ist für mich nicht nur deshalb attraktiv, weil ich dort die Ressourcen habe, die ich brauche für meine aktuelle Forschung, sondern auch darum attraktiv, weil eine ganze Reihe von Leuten, die an interessanten, mir vertrauten, mir nahen, mich interessierenden Themen arbeiten. Und ich habe es in den letzten Jahren immer als Ort eines intensiven Austauschs, sowohl auf den regulären formellen Plattformen, den Diskussionsrunden, den Institutskolloquien, den Veranstaltungen etc. etc., aber eben auch auf den Fluren informell erlebt. Und ich bin erst seit kurzem, seit 10 Tagen jetzt hier in Hamburg am Institut, komme aber, was meine Erwartungen geht, voll und ganz auf meine Kosten. Es ist eine Atmosphäre, eine wissenschaftliche Atmosphäre, die mich in meiner Arbeit mindestens so sehr beflügelt oder motiviert, wie ich das aus meinen heimischen Gefilden in Basel gewohnt bin.
Frau Koloma-Beck, Sie waren ja auch eine Zeit lang als Fellow da am Institut. Würden Sie das unterschreiben, dass es so ein spezieller Ort ist? Und würden Sie auch unterschreiben, was Herr Kaube gesagt hat, dass es eben normal ist, vielleicht wenn sowas dann nach 40 Jahren auch den Betrieb anstellt?
Also ich würde auf jeden Fall bestätigen, dass das auch für mich ein extrem inspirierender Ort des Forschens, des Lernens, des gemeinsamen Nachdenkens, auch des Entwickelns von Forschungsprojekten gewesen ist. Auch ich kenne das Hamburger Institut für Sozialforschung tatsächlich schon seit meiner Studienzeit, wo der Mittelweg irgendwie immer wieder in Lektürelisten oder auch in selbstgewählter Literatur auftauchte. Was mich jetzt selber an diesem Fall tatsächlich bewegt, ist eigentlich diese Frage, die Sie gerade, Frau Simon, auch gestellt haben. Also wo ist eigentlich auch die Rolle von privatem Geld in dieser Landschaft. Und ich finde, das kann man an diesem Fall schon auch noch mal schön durchdenken. Aus meiner Sicht ist, also Sie haben gesagt, es gibt eine gut ausgestattete Förderlandschaft für Forschung, für Wissenschaft, aber die hat natürlich auch immer Lücken. Und ich würde eine wichtige Rolle für privates Geld in der Wissenschaft genau darin sehen, diese Lücken zu besetzen. Und in den Sozialwissenschaften, in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern, wo am Ende vielleicht dann auch mal Produkte stehen, ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber in den Sozialwissenschaften würde ich immer sagen, diese Lücken sind typischerweise emergente Forschungsfelder, also sozusagen neue Forschungsfelder, die in dieser etablierten Logik der Disziplin noch keinen Platz haben. Ich habe zum Beispiel Kollegen, die haben schon Ende der 90er angefangen, sich mit Cyborgs und sozusagen so Hybridisierung von Mensch und Technik zu beschäftigen in der Soziologie. Das hat damals überhaupt niemanden interessiert. Die haben keine tollen akademischen Karrieren gemacht, weil es für diese Forschung zu diesem Zeitpunkt keinen Ort in dieser Struktur der Wissenschaften gab. Und da kann mit privatem Geld so eine Art Inkubatorenfunktion eingenommen werden. Und dann gibt es natürlich auch noch Forschungsfelder, die sind vielleicht deshalb emergent oder irgendwie am Rande, weil sie sich reiben an etablierten gesellschaftlichen Selbsterzählungen, vielleicht auch an etablierten politischen Konsens. Und das Hamburger Institut hat in dieser Lücke seine größten Erfolge produziert. Also die Ausstellung Die Verbrechen der Wehrmacht Mitte der 90er Jahre, als viele nicht mehr gern erinnert werden wollten an die deutsche Gewaltgeschichte, sondern lieber das wiedervereinigte Deutschland genießen, war so ein wichtiger Diskurs- und Debattenmoment. Oder auch das Archiv, in dem ja die linke Militanz der Bundesrepublik, vor allen Dingen die Nachlässe aufbewahrt sind. Das ist so ein sozusagen ein Ort, der sich nicht ohne weiteres abbilden ließe in der öffentlichen finanzierten Struktur.
Herr Kauber, Sie haben sich direkt dazu
gemeldet. Ja, eine Besonderheit des Hamburger Instituts ist ja, dass der Gründer, Herr Riemzma, die Sache nicht einfach nur finanziert hat. Ja, das gibt es ja auch, das Modell, dass irgendwie Herr Reimers die Reimers-Stiftung macht und die machen dann Poetik und Hermeneutik, aber Herr Reimers selber wäre wahrscheinlich gar nicht auf Poetik und Hermeneutik gekommen. Das hat er dann Wissenschaftler machen lassen, das Entwickeln solcher Themen. Bei Herrn Riemzma verhält es sich ja anders. Mhm. Das ist ja selber ein Wissenschaftler, ein Germanist, aber auch ein Sozialwissenschaftler, muss man sagen, mit einer ganzen Reihe von Publikationen zu diesem Thema Gewalt, Gewaltgeschichte. Und zwar in allen Auffächerungen, bis hin in ein Buch über Muhammad Ali, also Boxen als Sport, über die Nationalsozialisten, über die RAF und so weiter. Also ein Wissenschaftler und Intellektueller, würde man ja wahrscheinlich fast doch sagen müssen. Und der hat ja doch programmatisch eingewirkt. Also der hat jetzt nicht einfach gesagt, hier habt ihr diese Millionen, die ich da aus dem Verkauf der Zigarettenfirma, was es wohl war, hatte, sondern der hat eine ganz bestimmte Art von Forschung angestoßen. So. Und insofern war das auch ein, war das von vornherein und bis zuletzt auch ein persönliches Projekt. Vorbild, das Institut für Sozialforschung in den 20er Jahren in Frankfurt. Da gab es ja auch einen Hintergrund, argentinische Weizen, ja, der Hermann Weil, der war irgendwie offenbar der größte Weizenhändler des Universums. Und der Sohn war dann interessanterweise Marxist und hat dann eine Art kritische Theorie, wie es dann am Ende hieß, mit angestoßen. Auch mit ganz klar programmatischem Akzent. Und eigentlich, finde ich, sind das Erfolgsfälle, muss man sagen. Ja, dass man sagt, das ist also nicht so, dass jemand jetzt irgendwie eine fixe Idee hat und jetzt zu seinem Hobby dadurch finanziert, sondern das waren einfach intelligente Leute, die dann auch intelligent ausgewählt haben, wer das machen soll. Und das müsste man vielleicht beachten, dass es diese zwei Sorten privater Finanzierung von Forschung gibt. Diese eine, wo man sagt, das Vermögen wird einfach gestiftet. Und das andere, es werden thematische Schwerpunkte gesetzt und die müssen gut ausgesucht werden. Und die haben vielleicht auch, das könnte ein Hintergrund jetzt der Entscheidung sein, das Institut zu schließen, die haben dann auch ihre Zeit gehabt. Mhm. Dass man dann sagt, gut, ich will jetzt nicht sagen, es ist ausgeforscht, das ist ein schwieriger Begriff für wissenschaftliche Themen, die sind ja nie ganz ausgeforscht, aber dass man sagt, okay, 45 Jahre lang Gewaltgeschichte, it's enough.
Aber ist es so, ich gebe es jetzt mal weiter an Frau Simon, also ist diese Konstellation ein Garant für Erfolg, sage ich mal, dass man jemanden hat als Stifter, vielleicht auch der schon ein Stück weit Ahnung von der Materie hat oder ein bestimmtes Verständnis mitbringt. Für mich ist es ja gar nicht per se jetzt eine Garantie, dass es
gelingt. Ja, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das kann der Stifter gehen. Kann ja auch nerven, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man das Herrn Rehms mal ernsthaft vorwerfen kann, dass er die Forschung gestört hat.
Ich frage mich nur, ne, wenn wir jetzt dazu sprechen, wann gelingt sowas, wann gelingt es eigentlich nicht oder was braucht es dafür, dass es gelingt vielleicht auch?
In der Tat ist das keine Garantie. Also da ist es eigentlich in der Person Rehms mal idealerweise zusammengekommen. Ich wollte aber diesen Punkt, den Herr Kaube gemacht hat, auch nochmal unterstützen, weil jetzt in dem ganzen öffentlichen Diskurs anlässlich der Schließung des Hamburger Instituts wurde immer oder vor allen Dingen hervorgehoben, Unabhängigkeit, er hat sich nirgendwo eingemischt. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, jeder konnte da machen, was er wollte. Das war es ja genau nicht. Und ich glaube, dieser Punkt, dass da durchaus Akzente gesetzt worden sind, ne? Und da war es halt sozusagen Glücksfall, dass er auch die interessanten Akzente gesetzt hat. Das ist in der Tat nicht einfach sozusagen der Normalfall. Hat dazu geführt, meines Erachtens, dass es eine interessante, also eine wissenschaftlich interessante Forschung dort stattfindet und stattgefunden hat, ne? Aber auch eine gesellschaftlich relevante. Also das trennen wir ja oft immer noch so in den Diskursen, was ich ein Stück weit absurd mittlerweile finde. Aber sowas sich wie diese Wehrmachtsausstellung tatsächlich als Projekt zu trauen, und ich meine, es hat das Institut ja dann auch die ganzen Reaktionen, das hat es ja fast zerrissen. Und das könnte sich ein öffentlich finanziertes Forschungsinstitut nie leisten. Oder es würde überhaupt nicht sozusagen die Idee kommen, dass man sowas und mit dieser Provokation zu diesen Zeiten, Sie haben es ja völlig zu Recht gesagt, und das ist wirklich ein Riesenvorteil gewesen. Und dass das über so eine lange Zeit, das würde ich auch sagen, wir reden ja wirklich von über 40 Jahren, durchgehalten werden konnte, auch immer wieder mit neuen Akzentsetzungen. Das, für mich ist es sozusagen mehr oder weniger fast ein Einzelfall.
Jetzt gebe ich, darf ich mal an Paul, genau, ich wollte Sie gerade mal mit reinholen. Vielleicht können Sie auch noch kurz sagen, weil Sie ja gerade da sind, wie dann trotz alledem, auch wenn man sagt, es war ein außergewöhnliches Projekt, vielleicht die Stimmung auch vor Ort ist, weil natürlich gehen jetzt bestimmte Forschungsbiografien oder Projekte auch zu Ende, ein Stück weit. Auch für das Archiv mussten Übernehmer gefunden werden. Und genau, sagen Sie gern, was Sie davon halten.
Wenn ich vorweg schicken darf, vielleicht eine Ergänzung zu meinen Vorrednern, zu den Beiträgen meiner Vorredner. Was meines Erachtens die Situation, die Umstände der Forschung am Hamburger Institut positiv ausgezeichnet hat und bislang weiterhin auszeichnet, ist, dass über einen langen Zeitraum, über Jahre hinweg, über viele Jahre hinweg an ähnlichen vergleichbaren Themen geforscht werden konnte, dass einzelne Akteure über Jahre hinweg Themen verfolgen konnten und zugleich ihre Individualität als Forscher entwickeln und ausspielen konnten und dass diese Projekte, die dort tatsächlich mit dem Schwerpunkt Gewaltforschung in den letzten Jahrzehnten bearbeitet worden sind, nicht frei waren, von Mensch in die Öffentlichkeit hinaus zu gehen und dort zu wirken. Aber es gab keine Kurzfristigkeit im Sinne von immer wieder neu zu stellenden Anträgen. Es gab nicht diese Drittmittelzwänge. Es gab nicht dieses Evaluationskarussell, das sich an den Universitäten wahnsinnig schnell dreht. Und ich denke, das sind von der inhaltlichen Ausrichtung abgesehen, von der interessanten inhaltlichen, aus meiner Warte, Ausrichtung abgesehen, ganz wichtige Faktoren, warum das Institut eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat. Da schließe ich mich, wie gesagt, meinen Vorrednern an in den letzten Jahrzehnten. Zu Ihrer Frage, wie die Stimmung am Institut ist. Ich hatte beschlossen, nach Hamburg zu gehen, oder das war alles eingetütet, bevor die Meldung vor einigen Wochen kam. Ich hatte im Vorfeld überhaupt nichts gehört, wie wohl die allermeisten. Und ich dachte, oh je, jetzt kommst du nach Hamburg und da laufen nur deprimierte Leute durch die Gegend und genau das, was du dir von dem Aufenthalt in Hamburg versprichst, wird nach hinten losgehen. Ich muss sagen, das merke ich in keiner Weise. Natürlich ist die Schließung Thema, aber ich habe den Eindruck, dass die Arbeit, die dort geleistet wird, und zwar in den verschiedenen Bereichen, zu denen ich gleich gerne noch was sagen kann, nach wie vor mit viel Lust und Laune und Engagement geführt wird. Was die Schließungsperspektive angeht, muss man eben unterscheiden. Sie haben das in Ihrer Anmoderation schon erwähnt und meine Vorredner haben es auch gesagt. Das Hamburger Institut ist nicht nur ein Institut, ein Ensemble von Büros, in denen Leuten ihre Arbeit verrichten, sondern es gibt dort eine Bibliothek, es gibt das Archiv, es gibt die Zeitschrift, es gibt den Verlag und es gibt diese jetzt auch beim Namen genannte Plattform Soziopolis. Ich würde sagen, das Zentralorgan der nicht quantitativen Sozialforschung im deutschsprachigen Raum. Und ich bin mir nicht sicher, ich hoffe zumindest, dass mit der Schließung des Instituts nicht all diese genannten Elemente gleichermaßen untergehen, verschwinden, zerfleddert werden, keine Spuren hinterlassen, sondern dass man nach Lösungen schauen wird und auch Lösungen finden wird, Teilbereiche zu verstetigen, beziehungsweise in gute, sichere Hände zu geben, insbesondere dieses Archiv, von dem eben schon die Rede war. Und eventuell wird man auch Trägermodelle finden oder entwickeln können für Soziopolis und Ähnliches. Was die individuellen Schicksale der Akteure angeht, kann man sagen, Good News, Bad News. Auf der einen Seite gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die mit der Schließung des Instituts in 4 Jahren selbst ihre Pensionierungsgrenze erreichen oder in die Nähe ihrer Pensionierungsgrenze kommen. Und ich bin sicher, ich habe auch entsprechendes gehört, dass Weiterbeschäftigungen bzw. Abfindungen im Gespräch und möglich sind. Und was das Gros des wissenschaftlichen Personals angeht, leben sie insofern eben doch nicht in ganz anderen, viel besseren Verhältnissen als befristete Leute an den Universitäten, weil sie 3 oder 4 Jahresverträge oft mit einer Verlängerung um 3 oder 4 Jahre haben, nur dass jetzt eben das Ende der Fahnenstange in Sicht ist.
Sie hatten sich schon gemeldet, vielleicht kann ich Ihnen noch eine Frage mitgeben, weil wir gerade auch so ein bisschen über diese Verstetigungsthematik gesprochen haben und das ist natürlich schon ein Problem, wenn jetzt Herr Paul sagt, das sei das Zentralorgan der nicht quantitativen Forschung, muss denn ein Privatinstitut das dieses Zentralorgan machen, wenn es dann aufhört, also das ist ja auch problematisch sozusagen, wenn man so abhängig davon ist, dass dieses Institut weiter gefördert wird, um überhaupt ein Outlet zu haben für diese Art von Forschung.
Ja, ich finde, wenn man jetzt die Analyse versucht, ist man ja immer hin und her gerissen zwischen, eigentlich dürfte einen die Schließung doch gar nicht überraschen, weil, wie Herr Kaube gesagt hat, 40 Jahre ist sowieso so ungefähr die Dauer, die Organisationen leben, weil es ist ein privates Institut. Da gibt es doch irgendwie gar keinen Anspruch auf Ewigkeit. Und gleichzeitig gab es aber am HIS so eine Ewigkeitsfiktion, die auch durch, also vielleicht in diesem Moment dann paradoxerweise durch die große Großzügigkeit des Stifters entstanden ist. Also das ist ja praktisch, das ist ein Haus, das ist gastfreundlich, also das ist ja eine richtige Infrastruktur und eben ja eine Internetplatte, also ein Verlag, der sich extrem verdient gemacht hat in bestimmten Bereichen, das Zentralorgan vielleicht und so weiter. Also das alles erweckt ja den Anschein von, oder es weckt zumindest gar nicht den Zweifel eines Fortbestehens, weil es eben ganz dezidiert nicht projekthaft aufgesetzt ist, sondern weil es da so in der Landschaft steht und ja auch dort Effekte erzeugt. Und vielleicht ist am stärksten ist diese ja, also diese Spannung vielleicht ausgeprägt in dem Archiv, weil ich würde immer sagen, Verlage kommen und gehen, Zeitschriften werden gegründet und werden wieder eingestellt. Forschungsgruppen können sich auch wieder auflösen. Aber was wirklich sich eigentlich, was tatsächlich für die Ewigkeit angelegt ist, sind Archive. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass das auch etwas ist, was sozusagen am Anfang gar nicht bedacht war oder auch gar nicht bedacht werden konnte. Und eigentlich ist es tatsächlich, dass das jetzt so ein Problem ist, ist ja ein paradoxer Effekt der Großzügigkeit des Mäzens. Aber es ist dann eben auch ein echtes Problem.
Ich sehe Nicken in der Runde.
Ja, ich würde das so ähnlich sehen. Das Nicht-Projekthafte ist interessant, weil die Forschung ja in den letzten, 30, 40 Jahren komplett auf Projekte umgestellt worden ist. Es gibt ja gar nichts, fast nichts, was stattfindet und nicht den Namen eines Projektes trägt. Das heißt auch einer Befristung und einer Zielerreichung und dann löst es sich wieder auf. Da hatte man zumindest den Eindruck, trotz der befristeten Verträge, dass das so nicht gemeint ist. Und manche Dinge, zum Beispiel Soziopolis, das ist ja sehr jung. Ich weiß es nicht genau, wann das angefangen hat, aber das sind ein paar Jahre. Das ist eine und war eine richtige Innovation. Also, dass man sagt, eine Webseite mit Rezensionen, mit Essays, mit Interviews und was nicht alles da drauf steht. Und jetzt müsste man halt schauen, was hat das gekostet? Keine Ahnung. Und gibt es jemand, der das finanzieren kann? Sicherlich wird man damit keine großen Gewinne erzielen können, das würde mich wundern. Aber gibt es jemanden, der diese Struktur finanzieren kann? Das könnte eine andere Stiftung sein oder ein anderer Mäzen. Das könnte natürlich, wie es ja gar nicht so selten ist, dass man zivilgesellschaftliche Initiativen hat und wenn die dann eine gewisse Größe erreichen, dann überführt werden in irgendwelche staatlichen Hände. Könnte man sich vorstellen, dass am WZB Soziopolis übernommen wird, dass die eine Abteilung gründen für, wie heißt das im modernen Outreach, also das Hineinwirken der Forschung
in die
Gesellschaft. Das ist jetzt einfach ein, wie soll man sagen, Trial and Error. Man muss es halt herausfinden, ob es jemanden gibt, der sich das, ich sag's mal in Anführungszeichen, zumuten will, sowas. Ja. Und das Archiv ist völlig richtig, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Archive haben eine Tendenz, in Richtung staatliche Obhut zu gehen, gerade weil sie nicht aufhören sollen, gerade weil immer weiter gesammelt wird, weil das Archiv ja auch immer wächst. Das ist, ich weiß nicht, eine Protestgeschichte der Bundesrepublik daraus entstanden. Also wenn Sie irgendwie wissen wollen, worüber die Leute in den 50er Jahren gestritten haben oder auf die Straße gegangen sind, dann finden Sie die Antwort in diesem Archiv. Und diese Protestgeschichte, siehe Klimaproteste, siehe Bauernproteste, siehe Proteste gegen die Bauernproteste, die geht ja immer weiter, diese Geschichte. Das hört ja thematisch nicht auf. Ein Archiv ist kein Projekt. Ja.
Ich habe jetzt ein bisschen zu Frau Simon rüber geschaut, auch weil es hier so ein bisschen das Lob gab dafür, vielleicht für die Nicht-Evaluierbarkeit dieser Projekte und Sie das ja auch beruflich machen, diese Evaluation. Empfinden Sie das auch so, dass sozusagen diese Innovationskraft nur entstehen konnte, weil nicht so stark evaluiert werden konnte, weil es nicht so stark in so einem Projektrhythmus war?
Ich komme gleich da aufs WZB angesprochen war. Und ich möchte einen Moment pro domo, aber nicht fürs WZB, sondern für die Zeitschrift Leviathan sprechen. Da bin ich Herausgeberin und Axel Paul unter anderem auch. Ich erwähne dieses Beispiel nur. Sie sehen da die ungeheuren Schwierigkeiten, ein Finanzierungsmodell zu finden. Als die FU damals ausgestiegen ist, weil Bodo von Greif, der Redakteur, halt in Pension gegangen ist. Wir wollten, und es unterstützen ja zwei Berliner Universitäten, und jetzt ist die Max-Planck-Gesellschaft Gott sei Dank eingestiegen. Wir haben immer diese finanziellen Probleme. Wir wollten gemeinsam eine GmbH gründen mit den Berliner Unis. Das hätte uns sehr viel Geld gespart, das wir dann für die Redaktion hätten ausgeben können. Es ist nicht möglich gewesen. Ja? Also sozusagen so eigentlich ein schlichtes Modell.
Rechtlich.
Sozusagen. Jetzt gibt es ein bisschen, das ist schon länger her, jetzt haben die Unis ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber es ist unglaublich restriktiv, weil gleich ist, oh Gott, dann kommen wir in irgendeine Art von Unternehmerschaft, das wollen wir nicht. Und das ist ein strukturelles Problem im deutschen Wissenschaftssystem. Und von daher muss man da auch sehen, wie man das auch ein Stück weit öffnen kann, weil es gibt durchaus Geld, es gibt Interessierte, aber das richtig zu kanalisieren, sage ich jetzt mal, ist wirklich schwierig. Zu der anderen Frage, Ich würde jetzt gar nicht so viel, will überhaupt nicht über Evaluationen sprechen. Die sind sicherlich auch, es ist viel zu viel und viel zu dilettantisch und es nützt den Institutionen viel zu wenig. Da kann man viel drüber sprechen. Aber ich glaube, bei denen, es ist auch gar nicht so und immer das Problem nur der Projektfinanzierung. Das ist auch eins. Aber das, ich sehe ein Grundproblem darin, dass man eigentlich bei einem Projektantrag immer schon schreiben muss, was dabei rauskommt. Ja, und das eigentlich widerspricht das einem Forschungsgedanken an sich. Und ich möchte da ein Beispiel bringen. Wir haben eine Begleitforschung zu einer Förderlinie in der Volkswagen-Stiftung, ist eigentlich auch ein privater Mäzen im weiteren Sinne, gemacht. Die haben eine Förderlinie aufgebaut, Experiment hieß sie, gibt es jetzt nicht mehr. Und das war die Ansage, was völlig Neues, also allerdings jetzt in Naturtechnik und Lebenswissenschaften, kein State of the Art, keine Literaturlisten dazu, einfach eine dreiseitige Skizze, keine Biografie und. Also dass man wirklich mal an diese ganzen Mechanismen aushebt und probiert was ganz Neues aus. Und mit der Ansage, wenn es nicht funktioniert in den 1,5 Jahren, ja, auch gut. Das haben sie ja nie und in keiner Förderlinie. Und das war kleines Geld. Es war zum Schluss sozusagen eine Förderquote von 5% und es gab einen Run ohne Ende von etablierten Professoren und Professorinnen auf so einen Förderprogramm. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen. Ich will gar nicht dieses Programm jetzt hier anpreisen, sondern das sagt ja viel über unser Wissenschaftssystem aus.
Und das sagt ja auch was über Selbstverständnis von so Förderinstitutionen, oder? Genau. Und Stiftungen. Natürlich. Also vielleicht kann ich Herrn Paul mal reinholen, weil ich Sie ja nicht sehe. Vielleicht können Sie auch was dazu sagen. Sie sind ja auch in der Wissenschaft, müssen auch regelmäßig vielleicht Anträge schreiben. Wünschen Sie sich mehr von solchen vielleicht auch mutigen Ausschreibungen von Stiftungen?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich in meinem vorherigen Beitrag schon zu sagen versucht, dass dieses Freigestelltsein von Kurzfristigkeit, von permanenter Dokumentationspflicht dessen, was man gemacht hat, was man erreicht hat, was man in 3 Monaten sicher ist zu erreichen und in 6 Monaten erreichen möchte, ist ein enormer Luxus. Und es gibt längst innerhalb des Wissenschaftsbetriebs, innerhalb der wissenschaftlichen Landschaft, in Deutschland, aber auch darüber hinaus, eine negativ formuliert Spaltung, vorsichtiger gesagt Differenzierung der Professorenschaft in diejenigen, die es durch persönliche Leistung, zum Teil aber eben auch durch Glück, durch Zufälle, Kontakte verstehen, vermögen, sich entbinden zu lassen von dem Alltagsbetrieb der Verwaltung, der Lehre und in Instituten für Advanced Studies, wie sie meistens genannt werden, für ein halbes Jahr, für ein ganzes Jahr, für längere Zeiträume forschen können und denjenigen, die die universitäre Kernarbeit machen, die auch zugenommen hat aufgrund der besagten Dokumentationspflichten, aber auch aufgrund der gestiegenen Betreuungsintensität von heutigen Studierenden. Das würde ich schon sagen, ja.
Gut, ich würde jetzt doch nochmal darüber sprechen, gäbe es nicht wirklich keine staatliche Alternative oder so? Kann man sich jetzt nicht vorstellen, solche Forschung kann auch an regulären Unis existieren? Vielleicht Frau Kohlhammer-Beck.
Ja, also ich muss sagen, obwohl ich natürlich das Schicksal auch aller derer teile, die in diese ganzen Berichtspflichten und so weiter eingebunden sind, muss ich sagen, dass mir immer so ein bisschen unbehaglich wird bei so einer bestimmten Art der Klage über all das. Und zwar deshalb, weil auch wenn die Ausführung oft nicht optimal ist, es ja gute Gründe für all das gibt. Also sagen, das ist Steuergeld. Sagen, das wird finanziert von allen. Das wird auch finanziert von Menschen, die ein sehr viel geringeres Einkommen haben als Professorinnen und Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dass es sozusagen grundsätzlich Mechanismen gibt, die irgendwie versuchen, dafür zu sorgen, dass dieses Geld nicht irgendwie ausgegeben wird, das finde ich absolut berechtigt. Und ich glaube, das führt aber eben strukturell auch dazu, dass es diese von mir eingangs beschriebenen Lücken gibt. Also im Umgang mit Steuergeldern ist auch aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht oft ein gewisser Konservatismus am Werk. Wenn es jetzt darum geht, dass Forschungsfelder vielleicht neu entstehen, sich formieren, dann ist das mit gewissen Risiken verbunden, dass das jetzt aus sozusagen der Sicht eines öffentlichen Geldgebers nicht trivial ist, diese Risiken einzugehen. Also jetzt in etwas zu investieren, was vielleicht ein vielversprechendes Forschungsfeld oder ein gesellschaftlich notwendiges Forschungsfeld werden wird, das finde ich durchaus auch nachvollziehbar. Also ich würde das in so einer Logik von sozusagen Risiko sehen und da aber auch gerade eine mögliche Rolle für private Geldgeber und Geldgeberinnen. Und vielleicht, um das noch ein bisschen zuzuspitzen, ich finde das so wichtig, weil da geht es halt wirklich auch um was. Also das Institut für Staatspolitik in Schnellroda ist gegründet worden als so eine Art Anti-HIS. Also ein Anti-Hamburger Institut. Also das heißt, an diesen sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen finden Dinge statt, die gehen die Gesellschaft an. Die haben sozusagen, sind Interventionen, wollen Diskurse verändern und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass auch diese Räume, in denen ja der Staat aus Gründen, die man jetzt, die einem nicht gefallen mögen, die aber auf so einer strukturellen Ebene manchmal durchaus nachvollziehbar sind, wo der sich nicht so engagiert, fände ich es eigentlich wünschenswert, wenn dann auch aktiv in diese Lücken gestoßen wird, auch von progressiven Geldgebern und sozusagen im Sinne der Demokratie und nicht im Sinne von deren Abschaffung.
Bitte, Frau Simon.
Ja. Ja, ich würde Ihnen zustimmen. Also es ist manchmal auch Jammern auf sehr hohem Niveau. Auch, ich meine, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind schlaue Leute, auch wenn es an das enge Korsett eines Drittmittelantrags gibt. Man kann dann das schon auch des Öfteren mal so hinzubiegen, wie man, also was man eigentlich tatsächlich erforschen will. Aber ein grundsätzliches Problem ist es sicherlich. Ich möchte da nur auch noch zu bedenken geben, wir haben ja auch diese breite außeruniversitäre Forschungslandschaft in Deutschland. Das ist ja wirklich auch im Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn fast ein Unikat. Frankreich kann man so etwas vergleichen mit dem CNRS. Und die haben durchaus andere Möglichkeiten, auch zumindest mittelfristige Forschungsprogramme interdisziplinär von vornherein zu forschen, auch wirklich neue Forschungsfragen, Forschungsfelder, was Sie auch gerade, Frau Kolumer-Beck, nochmal aufgeworfen haben, zu entwickeln und daran zu arbeiten. Es ist interessant, meiner Beobachtung nach wird es gar nicht so genutzt, wie es genutzt werden könnte. Also da ist zum Teil schon ein bisschen so die Schere im Kopf. Und das finde ich einen interessanten Tatbestand. Also darüber, glaube ich, muss man dann auch mal sprechen.
Bitte, Herr Kopp. Wenn ich an andere private finanzierte Dinge denke, ich hatte das schon erwähnt, Reimers Stiftung, ich glaube ein Maschinenbauer, die haben in den 60er Jahren diese Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik finanziert, ein geisteswissenschaftliches Projekt. Und daran kann man etwas ablesen, was private Finanzierung auch machen kann und staatlicher Finanzierung schwerer fällt, nämlich ein idiosynkratisches Vorgehen, zu sagen, wir haben hier eine Forschungsgruppe, das ist nicht für alle offen, die rekrutieren sich selbst, die machen das so lange, wie sie nicht erschöpft sind, manche sind dann auch ausgeschieden aus dieser Forschungsgruppe und wir gehen einfach mal in diese Richtung und wir begründen das gar nicht groß und wir machen uns entweder von Moden unabhängig, damals war die Drittmittelforschung noch nicht so ein großes Ding und also insofern die Modeabhängigkeit auch noch nicht so stark, sondern wir gehen einfach mal in diese Richtung und das ist dann kein Steuergeld, also und das kann ein Vorteil sein. Wahrscheinlich gibt es auch Beispiele, wo jemand sich verrannt hat und irgendwas Forschung gefördert hat, die sich dann als überflüssig oder als nicht ertragreich erwiesen hat. Das ist dann einfach, ja, das ist dann einfach das Pech des Stifters. Man muss ja auch sehen, diese Leute, die diese Millionenbeträge als Vermögen haben, die könnten sich ja auch einfach ein zweites Segelboot kaufen oder einen Mondrian oder eine Weinsammlung anlegen oder so. Was man mit Geld alles so machen kann. Manche haben so viel, dass sie das alles nebeneinander her machen können. Aber erstmal etwas Rührendes, aber etwas Erfreuliches, dass Leute sagen, ich will die Wissenschaft, das ist jetzt eventuell ja Dinge, die sie selber gar nicht verstehen. Das war jetzt bei Remsmann nicht der Fall, aber ich bin nicht sicher, ob Herr Reimers jetzt von der Brustforschung viel hatte oder von der Metaphorologie oder so etwas, sondern er hat sich einfach daran erfreut, dass da irgendwie intelligente Herrschaften, muss man sagen, Frauen waren da erst sehr spät dabei, einfach vor sich hin diskutiert haben. Das war ja vor allem ein Diskussionskreis. Und natürlich würde man nicht wollen, dass die Forschungsfinanzierung komplett auf diese Idiosynkrasien abgestellt wird oder auf diesen Eigensinn. Aber es ist ein erfrischendes Element im System, wenn es diese Punkte des Eigensinns gibt, weil man ja auch viel über Konformismus sich beschwert. Dass man sagt, jetzt muss ich einen Antrag schreiben. Ja, was ist gerade so angesagt? Ist es noch die Geschlechterforschung oder haben wir jetzt schon den Animal Turn und so weiter? So, da diese Klagen gibt es ja auch. Ja, dass man im Grunde genommen etwas macht, was bereits gemacht wird. Und dann gibt es diesen Run auf VW-Geld für 3 Seiten mit unbestimmten Aussichten. Und das ist ja ein Teil auch der Forschung, dieses irgendwie mal auch mal loslaufen in eine Richtung, in der die Karawane gerade nicht unterwegs ist.
Das stimmt. Ich dachte bei diesem ganzen Themenkomplex auch kurz an die Jakobs-Universität in Bremen. Ich bin eine Zeit lang in Bremen und das war natürlich ein Fall, wo es eine privat finanzierte Universität gab, die dann in Schwierigkeiten kam. Das Land Bremen als traditionell klammes Bundesland hat dann gesagt, sie können jetzt die Leute nicht übernehmen. Da hat natürlich der Eigensinn auch etwas mit dem der Gemeinschaft schon zu tun, weil irgendwie muss es dann vielleicht so eine Art Bailout geben oder sozusagen das Land muss sich dazu verhalten oder einen anderen Investor finden. Ne? Also wie geht man eigentlich mit sowas um? Man hat quasi eine private Universität, die ja auch sicher super Arbeit macht und muss dann aber im Zweifel natürlich schon irgendwie als Staat einspringen.
Vielleicht, wenn ich da nochmal so eine kleine Erfahrung beisteuern darf, was ich interessant finde, jetzt zum Beispiel im Vergleich mit dem Hamburger Institut, ich habe in Wittenherdecke studiert und die ganze Zeit meines Studiums über hat sich diese Universität wie ein Projekt angefühlt. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, also praktisch dieses Ewigkeitsversprechen. Das war also praktisch die Prekarität der Organisation und die hatte ja dann auch all die finanziellen Schwierigkeiten, das Land musste einspringen und so weiter. Aber da war sozusagen Prekarität war Teil der Selbsterzählung der Organisation. Konrad Schily hat immer gern gesagt, bei Auftritten, kein Geld hatten wir schon immer. Also so, die Universität ist in einer finanziellen Krise, ja, was ist der nächste Tagesordnungspunkt, das kennen wir alles schon. Also das ist vielleicht nochmal ein Hinweis darauf, also ich hatte jetzt nie Sorge, dass ich meinen Abschluss nicht machen kann, aber das, wie lange ist diese Universität gibt, war sozusagen immer Teil auch der Erfahrung der Organisationsangehörigen. Also das zeigt, glaube ich, nochmal, dass jetzt einfach nur das etwas durch privates Geld finanziert ist, noch relativ wenig darüber aussagt, wie die Organisation strukturiert ist und auch wie dann die Erfahrung der Organisationsmitglieder in dieser Organisation ist.
Das ist ja, wenn Sie das mit der Jakobs-Universität ansprechen, das ist ja jetzt auch nochmal eine Größenordnung höher, ja, also eine Universität zu finanzieren, selbst wenn die keine medizinische Fakultät hat, was die Sache dann endgültig ins Abenteuerliche treibt mit den Kosten. Eine Universität mit, ich sag's jetzt aus dem Ärmel, weiß ich, 60, 80 Professoren oder so, das ist ja richtig teuer. Das ist auch gar nicht mehr, das ist auch gar kein Vergleich mehr mit dem, was Herr Rimsmar finanziert hat. Da gibt's wahrscheinlich nur die Möglichkeit, wenn man da nicht sehenden Auges in große Schwierigkeiten laufen will, dass man bei der Gründung vertraglich dafür sorgt, dass das nicht komplett den Bremer Steuerzahlern dann auf die Füße fällt. Ich weiß nicht, ob dann die Familie Jakobs, Kaffeehintergrund, das dann überhaupt gemacht hätte, wenn man sie vertraglich gebunden hätte, dass man sagt, das muss jetzt hier, sagen wir mal, 40 Jahre lang laufen mindestens. Das heißt, das ist dann ein Dilemma. Bekommt man es überhaupt, wenn man das private Geld zu stark auf bestimmte Dinge verpflichtet? Aber wie soll man sagen, die Klugheit hätte es vielleicht geboten zu sagen, na, was passiert denn, wenn wir einen Plan B brauchen für die Institution? Denn das, wie gesagt, das ist ein Finanzvolumen, ich kenne jetzt die Zahlen, ich kann keine Zahlen nennen, aber das ist erheblich über dem, was jedes Archiv oder jede Forschungsgruppe schlucken würde.
Gleichzeitig ist natürlich eine Stadt, die so eine Institution anlockt, total glücklich darüber. Ich denke nur an Wien, Central European University, die sie aus Budapest bekommen haben, weil da das die Soros-finanzierte Universität nicht mehr gern gesehen war. Frau Simon, also sollte dann eine Stadt sofort eine Klausel sozusagen am Anfang festlegen, um zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ihr hier abzieht, so eine Universität?
Das klingt eigentlich furchtbar und furchtbar bürokratisch und klingt eigentlich total abtörend, aber ich glaube, da ist gerade bei Universitäten, das ist mit so viel Verantwortung verbunden, also wenn dann Studierende auch einfach nicht mehr weiter studieren können und sehr viele Leute entlassen werden müssten, weil die Finanzierung halt nicht mehr garantiert ist, muss man es zumindest ein Stück weit auch vom Ende her denken. Und das war, glaube ich, in Bremen besonders problematisch. Man sieht es ja jetzt in einem Berliner Beispiel, Hertie School of Governance sozusagen schafft das jetzt mit eigenen Mitteln und natürlich mit sehr, sehr hohen, muss man auch immer sagen, sozusagen Studienbeiträgen, Studiengebühren. Aber man muss es, weil es eine nochmal, ich sage nochmal, noch eine ganz andere Verantwortung ist als ein Forschungsinstitut, muss man es ein Stück weit vom Ende her denken. Weil sonst hat man dieses große Desaster und das betrifft dann Hunderte von Leuten oder Tausende von Leuten.
Wobei, wenn ich jetzt noch mal eine Sache einstreuen darf, ich finde interessant, dass an den genannten Fällen man auch noch mal eine Funktion von privat finanzierten Forschungsprojekten und Institutionen sehen kann, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich die institutionelle Innovation. Also an der Universität Wittenherdecke wurde ja ein anderes Reformmodell des Medizinstudierens eingeführt. Und selbst wenn diese Universität eingegangen wäre, Anfang der 2000er Jahre, war dieser Studiengang entwickelt und der wurde ja dann zum Beispiel von den Berliner Universität übernommen. Also dieser Modellstudiengang ist ein Vorbild für den Modellstudiengang hier in Berlin. Ich glaube auch noch in anderen deutschen Städten. Wir haben vorhin die VW-Stiftung angesprochen, die in den 90er Jahren sogenannte Juniorprofessuren als Förderprogramm aufgelegt hat, die dann eingegangen sind in die institutionelle Struktur von öffentlichen Universitäten. Also Juniorprofessur ist jetzt praktisch ein offizieller Rang und begann aber eigentlich über eine Förderinitiative. Und diese Innovationseffekte, die hat man natürlich auch unabhängig davon, wie lange Bestand der Ort der Innovation hat.
Das war im Grunde das Beispiel mit dem Libertan, dass man sagt, man hat eine Zeitschrift und man würde ja im Verlagswesen normalerweise sagen, ja, Zeitschriften werden gegründet, sie werden auch wieder zugemacht. Aber dass eine Universität dann sagt, wir können das gar nicht in eine GmbH überführen, das ist ja eigentlich ein Ausmaß an, wie soll ich sagen, Starrsinn der bürokratischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, das nicht wünschenswert ist. Was soll es denn für einen Grund geben, eine Zeitschrift nicht in eine GmbH-Form zu überführen? So, da würde man sagen, das ist dann ein Argument der privaten Stiftungen und so weiter, zu sagen, wir müssen uns da nicht an irgendwelche verwaltungsrechtlichen Vorschriften halten. Wir machen es jetzt einfach mal und schauen mal. Es ist natürlich ein Problem, wenn die Zeitschrift defizitär ist, was Zeitschriften gerne sind, dass man sagt, man muss die GmbH verwaltet eigentlich so eine Art Defizit. Aber auch das gehört ja zu unternehmerischer Initiative. Wir haben dieses Modewort Start-up. Die machen ja alle erstmal miese. So, oder die meisten davon. Und insofern würde man da doch, ja, in dem Horizont, dass die Universitäten auch ständig über Ausgründung nachdenken. Da denken sie nicht so sehr an Sozialwissenschaften meistens, da denken sie an Informatik oder Biomedizin. Aber es gibt ja diese permanente Klage dafür, dass wir davon zu wenig haben. Ja, das ist irgendwie tolle Studenten, tolle Forscher. Eigentlich könnten die auch ein Produkt herstellen. Das heißt erstmal etwas herstellen, was auch außerhalb der Wissenschaft Begehrlichkeiten lockt oder Kunden findet oder was man immer, wie man es immer formulieren will. Und wir kriegen aber nicht genug davon auf die Straße sozusagen. Und da ist dann sicherlich dieses private Geld, finde ich, nicht mit dem Makel behaftet. Ja, das ist ein Unternehmer mit eigenen Interessen. So what? Braucht ja dann immer noch Forscher, die da mitmachen. Und warum soll man das nicht stärker, ja, befördern oder auch jedenfalls jetzt im Falle von Riemsma, dass man sagt, man muss es einfach auch mal loben. Man muss einfach mal sagen, Herr Riemsma hat wenig Züge eines Kapitalisten, um es mal so zu sagen.
Genau, ja. Und dieses Lob geht ja in die Vergangenheit. Ich würde es gerne für die letzten Minuten noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also wir haben das jetzt alles, dieses Projekt, diese Einzigartigkeit auch gelobt ein Stück weit. Und vielleicht mal nochmal an Herrn Paul in Hamburg. Wünschen Sie sich denn jetzt ein neues Hamburger Institut für Sozialforschung oder ein neues Projekt, was so ähnlich ist oder
ein
so. Sie sind ja, ich würde das wollte jetzt nicht sagen, aber Sie sind ja jetzt gerade da. Also was ist jetzt die Hoffnung für die Zukunft?
Also ich wünschte mir, das kann ich und will ich nicht verhehlen, dass die Geschichte des Hamburger Instituts noch weiter ginge. Aber ich respektiere nicht nur die Entscheidung, mir bleibt doch gar nichts anderes übrig, des Stifters, sondern ich finde sie auch respektabel. Also es gibt Gründe und es gibt Gründe, die sich im Einzelnen hinterfragen lassen, die man aber hinzunehmen hat, wenn ein Stifter zu der Auffassung kommt, ich möchte ein Projekt zu Ende bringen. Ja, ich würde mir wünschen, jetzt wiederum pro domo für meine Disziplin oder für die Sozial- und Geisteswissenschaften gesprochen, dass es auch in Zukunft ähnliche Unternehmungen gibt. Sehe im Moment keine Gründung in den Startlöchern. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch vor dem Hintergrund dieser Erfolgsgeschichte und vor dem großen, großen Medienecho, wir sind ein Teil dieses Echos in dieser Sendung, dass die Schließungsentscheidung von Herrn Riemsma gefunden hat, andere wohlsituierte, reiche Menschen oder auch Unternehmen, Vereine auf die Idee kommen, etwas Ähnliches aufzulegen. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, wenn wir die Zeit haben oder wenn ich darf, ich schließe mich auch in diesem Punkt meinen Vorrednern an, die Forschungsförderung in Deutschland insgesamt ist gerade im internationalen Vergleich, im europäischen Vergleich, die staatliche so schlecht nicht. Aber es gibt eben doch eine ganz große Verschiebung weg von einer Förderung der Grundausstattung, von einer Grundförderung hin zu projektförmiger, kompetitiver, kurzfristiger Forschung. Und ich glaube, das müsste der Staat nicht so organisieren oder müsste die Bildungsbürokratie nicht so organisieren, wie es derzeit organisiert ist. Da können private Institutionen sicherlich etliches leisten und noch besser machen. Und ich stimme auch Theresa Coloma Beck zu, dass manches, was dann von den öffentlichen Institutionen übernommen worden ist, außerhalb derselben im privaten Bereich erfunden, erdacht, ausprobiert worden ist. Aber es kann sich dabei, und so ist es auch in Deutschland natürlich, immer nur um Verhältnis der Komplementarität und nicht der Substitution handeln.
Frau Simon, kann ich Sie vielleicht direkt ansprechen? Also wie sehen Sie denn die Voraussetzungen dafür, dass privates Kapital weiter Institute gründet in Deutschland? Gibt es die Voraussetzungen dafür? Sind die gut genug? Braucht es dafür mehr?
Ist die Frage, was heißt, sind die gut genug? Also es ist nicht ganz unkompliziert sozusagen. Und man muss mal auch darüber nachdenken, ob es vielleicht auch ein bisschen sozusagen mit den Sozialwissenschaften zu tun hat in Deutschland. Also wie sie sich gerieren und wie sie auch ihre, ich sag mal, Gesellschaft, ihre Außenwelten wahrnehmen. Also ich fand nochmal etwas merkwürdig auch die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, als die Entscheidung raus war, wir fordern sozusagen, ich rede es mal wie auch mal auf, diese Entscheidung zurückzunehmen. Also so geht es nun überhaupt nicht. Und man muss mal überlegen, vor x Jahren ist eine Initiative der DGS gestartet worden, Sociology Goes Public. Also ich meine, wenn Gesellschaft und Sozialwissenschaften nicht in ein enges Verhältnis zu setzen sind, dann haben wir irgendwie ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, dass das möglicherweise auch ein Problem ist, sozusagen, um private Förderer zu sagen, dass wir wollen ein neues Institut gründen mit Sozialwissenschaften zum Thema oder Themen offen. Also das ist auch so dieses Verhältnis, muss man sich nochmal genauer angucken. Es ist zum Teil, und ich will jetzt nicht den anglosächsischen Bereich hochjubeln, aber es ist insofern einfacher, weil die Schwelle ist einfach nicht so hoch, dann sozusagen sich auch einfach mal zusammenzusetzen. Können wir irgendwie hier so eine pfiffige Idee zusammen auch vielleicht ausarbeiten? Also dazu sind hier, was ich am Anfang sagte, die Welten immer noch so ein bisschen abgeschottet. Da bewegt sich jetzt langsam was, auch auf politischen Druck daher nur. Aber da würde ich schon gewisse Chancen sehen. Es wird aber kein Hamburger Institut für Sozialforschung 2 geben. Das sollte es auch nicht geben. Wenn, muss es wirklich auch von einer ganz anderen Richtung kommen, mit einer anderen möglicherweise Akzentsetzung. Aber also für ausgeschlossen halte ich es nicht und für die Sozialwissenschaften insgesamt wäre es natürlich ein Gewinn.
Herr Kaube, was für ein New-New-Institut gibt es?
Ja, gerade haben ja auch alle gelacht, als ich New-Institut gesagt habe. Es gibt ja in Hamburg ein Parallel-Projekt, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also der Versuch, alles neu zu machen in der Behandlung der Klimawandel, der Demokratieprobleme und so weiter und so fort. Ein Institut, das sich das New-Institut nannte oder nennt. Und relativ viele Reklamebroschüren produziert hat. Jetzt nach 2,5 Jahren, glaube ich, ist immer noch nicht viel zu sehen, was die eigentlich machen. Insofern sieht man, es kann auch Probleme geben bei der Finanzierung solcher Projekte. Vielleicht kann man ja aus der Geschichte des Hamburger Instituts lernen, wie man es macht. Das wäre mal, wenn man so will, eine eigene Forschung, wie ist das eigentlich organisatorisch gelaufen? Ich will einen Punkt noch erwähnen. Das gilt nicht nur für Institute, es gibt ja auch die private Förderung von Projekten. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Eigentümlichkeit, dass die Edition von Schriftstellern, also jetzt, weiß ich nicht, Schiller, Goethe, Büchner und so weiter, dass das dem Föderalismus unterliegt. Das heißt, die Finanzierung erfolgt in der Regel nicht über Berlin, sondern über die Landeshauptstädte. Und dann nach dem Kriterium, ob der Schriftsteller einen Landesbezug aufweist, ja, also Büchner Hessen, Kleist Brandenburg, diese Art Logik Hölderlin, Baden-Württemberg. Jetzt gibt es Schriftsteller, die können keinen Landesbezug aufweisen, weil sie in Prag geschrieben haben. Aber auf Deutsch. Kafka, Rilke. Und jetzt, wer finanziert das? Und da haben wir eine Situation, dass es Schwierigkeiten gibt der Finanzierung. Und da springt jetzt im Fall von Rilke, und das war schon bei Rilke selbst so, der hatte immer ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen im Hintergrund, da springen jetzt Unternehmer ein und ermöglichen, dass es eine Rilke-Ausgabe gibt, die es seit, weiß ich nicht, 50 Jahren oder 60 Jahren nicht mehr gibt. Und nur als Hinweis darauf, dass, Sie hatten das vorhin mit den Lücken gesagt, dass es dann so Lücken gibt, die auch nicht nur Lücken in der Themenauswahl sind, sondern auch strukturelle, bürokratische Lücken. E.T. Hoffmann, ja, der ist in Königsberg geboren, Josef Roth irgendwo in Weißrussland oder der Ukraine, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und dann kriegen die keine Werkausgabe, weil kein Land sich dafür zuständig fühlt. Und dann muss man einen Unternehmer suchen und das ist dann eine eine Möglichkeit. Aber nochmal, ich finde es wichtig, dass man sagt, warum war es denn ein relativ gelungener Fall, Fall des Hamburger Instituts? Was für Fehler wurden gemacht, was für gute Sachen wurden gemacht, und daraus könnten dann zukünftige Stifter vielleicht auch lernen. Also das, ein Risiko ist ja immer dabei, und wenn man das vermeiden will, sollte man sich an die Erfolgsfälle halten.
Ich gebe noch einmal weiter an Frau Koloma-Beck. Was wünschen Sie sich denn? Wo können die Lücken in der Zukunft wie gefüllt werden?
Ja, ich kann mich inhaltlich allem anschließen, was schon gesagt wurde, und würde nochmal den Punkt unterstreichen, den Frau Simon gemacht hat mit den Plattformen. Also wo sitzen jetzt eigentlich die mit den Ideen und die mit dem Geld? Wo können die zusammenkommen? Was gibt es da für Formate, um tatsächlich zu schauen, ob man gemeinsam sich vornimmt, eine Idee tatsächlich in die Wirklichkeit umzusetzen? Ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen ausführlicher mit so progressivem Funding im Kulturbereich beschäftigt, und da ist das tatsächlich so, dass die Leute, die gerne Geld geben möchten für sogenannte progressive gesellschaftliche Ziele, die setzen sich zusammen, also die arbeiten ganz eng mit dem Milieu der Leute zusammen, wo sie das Geld hinleiten wollen. Also dann gibt es Konferenzen, dann trifft man sich, dann tauscht man aus. Die Finanzierer wollen verstehen, was für Finanzierungsbedingungen, was für Strukturen der Finanzierung müssen wir bauen, damit das dort, wo das Geld ausgegeben werden soll, tatsächlich auch gut verwaltet werden kann und so weiter. Und ich glaube, diese Plattform, dieses Einreißen dieser Schranken, und da würde ich Ihnen zustimmen, in den Sozialwissenschaften ja manchmal auch unnötig kultivierten Distanz zu bestimmten Akteuren, das ist das, was ich vielleicht als größtes Desiderat im Augenblick sehen würde.
Vielen Dank. Welche Rolle spielt privates Kapital in der deutschen Wissenschaftslandschaft? Darüber haben wir zusammen diskutiert. Vielen Dank an Theresa Koloma-Beck, Dagmar Simon, Jürgen Kaube und an Axel Paul. Das war Stunde 1 Labor und mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.